Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Thomas Veltin.
Wir sind in dieser Welt und doch nicht von dieser Welt. Und das bringt uns in eine gewisse Spannung. Und ich habe einen Text gefunden, der ist so, wie soll ich sagen, so prominent oder so bekannt, dass er mehrfach vertont wurde. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we will. When we remembered Zion. By the rivers of Babylon. Ich merke schon, einige gehen mit. Das ist eine schöne Melodie. Und wem das zu sehr nach HR4 klingt, mir gefällt es, für den hätte ich noch eine Alternative. Fast den gleichen Text. Sehr bekannte, sehr schöne Melodie. Ihr werdet den Text vielleicht kennen. Es ist ein Psalm aus der Bibel, ein sehr bekannter Psalm. Er wird überschrieben in meiner Übersetzung Hoffnung für alle mit Klagelied der Gefangenen. Ich lese den ersten Teil. Wir saßen an den Flüssen Babylons und weinten, wenn wir an Zion dachten. Unsere Lauten hängten wir an die Zweige der Pappeln, wir hatten aufgehört, auf ihnen zu spielen. Unsere Peiniger hielten uns gefangen und wollten Lieder von uns hören. Sie verlangten von uns, dass wir Freudengesänge anstimmen. Höhnisch forderten sie, singt uns doch eins von euren Zionsliedern. Doch wie hätten wir im fremden Land Lieder zur Ehre Gottes singen können? Jerusalem, wenn ich dich jemals vergessen sollte, dann soll meine rechte Hand lahm werden. Die Zunge soll mir am Gaumen kleben bleiben, wenn ich nicht mehr an dich denke, wenn du, Jerusalem, nicht mehr meine größte Freude bist. Das ist schon ein sehr, sehr trauriger Text, von Heimweh geprägt. Und ich sage mal, die erste Melodie, die wir gehört haben von Boney M., entspricht nicht ganz so dem Gefühl, was dahinter steckt. Giuseppe Verdi aus der Oper Nabucco hat es da schon, glaube ich, von der Melodie mehr getroffen. Hier ist ein Text entstanden, den hat sich nicht jemand einfach so ausgedacht. Das kommt aus der Seele eines gepeinigten Volkes, so muss man sich das vielleicht vorstellen. Das sind Menschen aus ihrer Heimat weggeführt worden, weggerissen worden, sitzen jetzt in einem anderen Land, im Irak, am Euphrat, damals sagte man Babylon, fern der Heimat, fremdes Land, fremde Sprache, fremder Kultus, fremde Kultur. Da kann man schon sehr traurig werden. Und die waren auch traurig, die waren richtig traurig und trugen auch Züge einer Depression, zogen sich zurück, wollten von vielem nichts mehr wissen. Und dann passiert etwas ganz Merkwürdiges. Dieser tolle Text, wo keiner von uns sagen würde, naja, das muss man relativieren. Das würde keiner von uns wagen, ja. Da tritt jemand auf und sagt, stopp, Moment. Und das ist ein Prophet, der das darf, der Prophet Jeremia. Der nimmt die Lage der Juden in Babylon nicht so ernst. Er schreibt ihnen einen Brief und diesen Brief möchte ich uns vorlesen. Jeremia schreibt, so spricht der Herr, der allmächtige Gott Israels, zu allen Verbannten, die er von Jerusalem nach Babylonien wegführen ließ. Baut euch Häuser und wohnt darin. Legt Gärten an und ernährt euch von den Früchten. Heiratet und zeugt Kinder. Wählt für eure Söhne Frauen aus und lasst eure Töchter heiraten, damit auch sie Kinder zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ. Und betet für sie. Wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. erste Text, den wir gehört haben, den könnte man überschreiben mit Ich vergesse Jerusalem nicht, ich vergesse meine Heimat nicht. Den zweiten Text könnte man überschreiben mit Ich vergesse meine Stadt nicht, ich vergesse Babylon nicht. Und wenn man beide Texte so neben sich hinlegt, beide Texte hört, dann spürt man eine große Spannung. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, diese Spannung, wir haben es vorhin beim Gebet im Kämmerchen festgestellt, diese Spannung haben viele von uns, dass wir uns fragen, wie weit gehen wir auf die Welt, in Anführungszeichen, zu, wie weit muss man sich zurückhalten, wie weit bringt man sich ein, was kann man aufgeben. Wir bringen das dann manchmal so auf die Formel, dass wir sagen, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Und wir wollen damit ausdrücken, wir leben in einer Welt mit zum Teil ungeistlichen Strukturen. Die Werte sind nicht immer unsere Werte. Und wir wollen uns dem aber nicht anpassen. Andererseits wollen wir uns aber auch nicht von der Welt abkehren und als Säulenheilige. Hier sehen wir also Menschen, die sich auf eine Säule begeben, weil sie mit der Welt nichts mehr zu tun haben wollen. Die Erde ist ihnen suspekt, das ganze Fleischliche, das ganze Irdische ist ihnen zuwider. Und sie meinen auf die Art und Weise, sich sozusagen zurückziehen zu können. Im Grunde genommen werden sie zur Karikatur dadurch. Ich bin vom Beruf Religionslehrer und arbeite an einer Gehörlosenschule, Jan Homberg. Und ich habe in meiner Ausbildung über die Antike so ein bisschen was gelernt. Und was mir hängen geblieben ist von den Säulenheiligen, dass sie sehr viel Zulauf hatten. Also viele Leute kamen tatsächlich zu denen, aber nicht um von ihrer Heiligkeit zu profitieren oder sie zu bewundern. Die hatten ein ganz weltliches Bedürfnis. Die wollten nämlich sehen, wie gewisse Dinge bei diesen Menschen passieren. Ich weiß nicht, wie soll ich das formulieren, Rainer? Also ihre Notdurft. Ja, genau. Das war das Einzige, was die Leute an sowas interessiert hat. Ansonsten waren diese Menschen schlichtweg zur Karikatur geworden. Wir sind, solange wir als Christen in dieser Welt leben, in dieser Spannung. Und ich glaube, von beiden Texten können wir etwas lernen. Und wir schauen uns deswegen diese beiden Texte nochmal an. Also, der Psalm 137, da hatten wir gehört, die Juden haben ihre Gitarren, ihre Lauten aufgehängt an die Bäume. Sie haben nicht mehr gespielt. Sie sagen, wir wurden aufgefordert, Lieder zu singen. Wir können das nicht. Und dann sagen sie, Jerusalem, wenn ich dich jemals vergesse, dann soll meine rechte Hand lahm werden. Die Zunge soll mir am Gaumen kleben bleiben, wenn ich nicht mehr an dich denke, wenn du, Jerusalem, nicht mehr meine höchste Freude bist. Hier ist die zentrale Aussage, die Aufforderung, vergesst nicht, wo ihr herkommt. Vergesst Jerusalem nicht. Macht euch klar, ihr seid nicht für immer in Babylon oder, wie es der Philipperbrief schreibt, unsere Heimat ist im Himmel. Wir sollen also nichts so tun, als würden wir hier auf dieser Erde immer leben, ewig leben, als wäre das alles. Und wir sollen auch nicht meinen, dass das, was mit unserem Glauben, mit dem Reich Gottes zu tun hat, sich nur auf dieser Erde abspielt. Es wäre fatal, wenn die Christen ihre eigentliche Heimat, nämlich den Himmel, vergessen würden, wenn sie danach keine Sehnsucht haben würden. Wenn das so ist, dann, so heißt es hier, vergesse ich Jerusalem, dann verdorre meine Rechte. Wenn das so eintritt, dass uns dieses Sehnsuchtgefühl verloren geht, verdorre meine Rechte. Die Rechte, das ist die rechte Hand, das ist die Führungshand, das ist die Hand, die für den Herrn arbeiten soll und streiten soll, die wird dann lahm. Die richtet in der Welt nichts mehr aus. Und der Psalmschreiber geht noch einen Schritt weiter und sagt, meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, so schreibt das Luther, wenn ich deiner nicht mehr gedenke. Das heißt, wenn unsere Gedanken nur noch von diesem Leben auf dieser Erde erfüllt sind, dann kann es passieren, dass wir kein Wort rausbringen, wenn wir für Gott etwas sagen wollen. Und der Psalmist geht noch einen Schritt weiter und er sagt, wenn ich nicht lasse Jerusalem meine höchste Freude sein. Ich gebe zu, das hört sich sehr theoretisch an. Und da muss man ein bisschen drüber nachdenken, aber ich will es mal versuchen. Das Leben auf dieser Erde bietet uns sehr viel und bietet uns sehr viel Schönes, was wir dankbar genießen. Wir haben Familie, Freunde, Sport, Musik, Essen, Trinken, Kunst, Natur. Das ist alles wunderbar, das dürfen wir alles dankbar genießen. Aber es darf nie dazu führen, dass wir darüber unser eigentliches Ziel vergessen. Die Juden in Babylon hatten das Problem nicht. Das hätte man ihr gar nicht sagen müssen. Das habt ihr gehört. Die waren so fokussiert auf Jerusalem und auf diese heilige Heimat. Die Erinnerung war immer lebendig bei ihnen. Bei ihnen passierte was anderes. Bei ihnen kam ein anderer Zug zum Tragen. Und zwar, die Kehrseite ihrer Freude an Jerusalem war Hass auf Babylon. Die Ablehnung der Stadt, in die sie weggeführt wurden. Sie guckten sich in der Stadt um, sie sahen den Kultus, sie sahen die Art, wie Menschen reden, essen, miteinander umgehen, sie sahen die Religion dieser Menschen und sie sagten, das ist nichts für uns, das kannst du vergessen, da müssen wir Abstand von halten. Ich selber habe einen irakischen Freund und Babylon ist ja das heutige Irak, also zumindest was das Essen angeht, weiß ich, da hätte ich mich wohlgefühlt. Und was den menschlichen Umgang angeht, kann ich mich auch nicht beklagen. Aber die Juden hatten einen anderen Eindruck damals. Die haben gesagt, mit diesen Menschen wollen wir nichts zu tun haben. Wir wollen nicht mit ihnen reden. Wir wollen ihre Sprache nicht. Wir wollen nicht das essen, was sie essen. Wir wollen nicht auf ihren Glauben schauen. Am besten halten wir uns ganz weit weg von ihnen. Die Heiden ihrerseits, die waren natürlich nicht so ganz brav. Die haben ihre Witze gemacht über die Juden. Die haben dann zum Beispiel gesagt, wie wir gehört haben, singt doch, das steht ja in der Bibel, singt doch eins von euren Zionsliedern. So nach dem Motto, erzählt doch mal, wie bei euch so Glaube und Religion funktioniert. Wir haben gehört, da muss Blut fließen. Wir haben gehört, ihr singt besondere Lieder. Erzählt doch mal, wie geht's zu in der evangelischen Gemeinschaft in Homberg? Warum seid ihr was Besonderes? Warum geht ihr nicht in die Stadtkirche, wo ihr doch eine habt? Oder bezogen auf meine Gemeinde Lamsfeld, was macht ihr da immer für eine Fußwaschung? Das ist ja ganz abstrus. Warum macht ihr sowas? Ja, die Babylonier, die hatten Fragen. Das war zwar alles ein bisschen spöttisch und frech, aber die hatten wirklich Fragen. Ja. Solche Fragen kennen wir auch. Und ich glaube, bei aller Ironie und bei aller Provokation, die man hier so raushört, steckt doch irgendwo ein gewisses Interesse an Gott, eine gewisse Erwartung, vielleicht sogar ein bisschen Sehnsucht, etwas von Gott zu erfahren. Die Erwartung der Heiden, der Babylonier in dieser Geschichte, wurde übrigens nicht erfüllt. Die Juden haben gesagt, wie können wir des Herrn Lied singen in fremdem Land? Das geht nicht. Vor lauter Sehnsucht nach Jerusalem haben die Weggeführten nicht gesungen, sondern nur geweint. Und es war ein stolzes Weinen. Sie distanzierten sich. Sie waren nicht bereit, sich zu engagieren. Sie wollten sich nicht integrieren nach dem Motto, Babylon kannst du vergessen. Man muss sich das vielleicht als so eine Art innerer Immigration vorstellen. Für mich hat sich da die Frage gestellt, wie ist meine Einstellung, wie ist mein Verhalten in einer Welt, die nicht immer nach den Maßstäben Gottes lebt? Wie empfinden das meine Sportkameraden zum Beispiel, meine Arbeitskollegen, meine Nachbarn? Empfinden die was Elitäres oder empfinden die, dass ich mich zurückziehe? Oder sagen sie, Mensch, der bringt sich ein, der ist einer von uns? Es ist eine Gratwanderung. Jeremia hat die Situation, die Verfassung der Juden in Babylon gut eingeschätzt. Deswegen schreibt er diesen Brief. Das ist unser zweiter Text. Und seine zentrale Aussage ist, suchet der Stadt Bestes. Vergesst Babylon nicht. Betet für Babylon. Was denn? Beten für diese Stadt? Beten für eine Stadt, die auch für uns heute noch so das Inbegriff des Antigöttlichen manchmal ist, ja? Der Turmbau von Babel, 1000 Jahre her. Die Hure Babylon, die in Offenbarung beschrieben wird. Das ist doch eine Stadt, das ist das Urteil doch schon längst gesprochen. Da soll ich mich jetzt im Gebet engagieren? Das kann nicht gemeint sein. Doch, sagt Jeremia, betet für Babylon. Dieser Stadt soll man Aufmerksamkeit, Interesse, Engagement schenken. Auch wenn es nicht immer das fromme Denken passt. Und wir können hier bei Babylon getrost den Namen unserer Firma, unserer Schule, unserer Straße, unseres Vereins, was auch immer einsetzen. Ja? Jeremia fordert uns auf, für Babylon zu beten. Und wenn ich euch fragen würde, wer hat in den letzten 7 Tagen den Namen unserer Bundeskanzlerin im Gebet vor Gott ausgesprochen? Wer hat das gemacht? Es gibt bei den Menschen eine Hemmung. Es gibt eine Hemmung, das zu tun. Es gibt Menschen, die beten regelmäßig für die Bundeskanzlerin, für den Bundespräsidenten, für die Verwaltungsspitzen und tun das, was Gott von uns auch möchte. Wir hatten vor einigen Jahren eine Bibelstunde in Leimsfeld und da war ein Mann, der war neu zum Glauben gekommen. Der war mit gewissen Dingen noch nicht so vertraut. Und er kam nun in eine Bibelstunde rein, da ging es um Beten für die Obrigkeit und das Verhältnis der Christen zur Obrigkeit. Und das gipfelte eben auch in diesem Jeremia-Spruch, dass man für die Obrigkeit und für die Stadt beten soll, wie es auch im Neuen Testament heißt. Und dann sagte der ganz spontan, nee, für die beten, das kann ich nicht, das kann ich nicht, das geht nicht. Den Namen von Herrn Schröder, Herr Kohl oder wem auch immer im Gebet, das kann ich nicht. Was hat er so spontan gesagt? War ganz ehrlich, ja? Aber es gibt auch andere Beispiele. Wir haben einen Männertreff, der sich alle 3 Monate trifft und hat auch mal thematisch was in der Richtung gearbeitet. Und dann erzählte ein Mann, der in einem großen Konzern arbeitet, dass sie sich in diesem Konzern zu einem sogenannten Konzerngebet verabreden. Das heißt, die Christen in dieser Firma, die viele, viele tausend Mitarbeiter hat, die haben sich vernetzt und sie beten regelmäßig für diese große Firma. Ein schönes Beispiel. Jeremia schreibt, baut Häuser und wohnt darin. Mit anderen Worten, lasst euch nieder, etabliert euch. Denn wer ein Haus baut, der hat nicht die Perspektive, nach 2 Jahren wieder zu gehen. Der investiert Geld, Zeit, Kraft und der hat die Perspektive zu bleiben. Der will Fuß fassen. Aber ein Haus in Babylon zu bauen, ach, das war den Juden nicht so richtig recht. Und dann schreibt Jeremia, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Das hört sich für uns noch relativ harmlos an, aber für die Juden war das ganz schwierig. Es gibt ja so viele rituelle Vorschriften, was man wie essen und anbauen und machen darf. Ich habe mal in einem jüdischen Restaurant in Berlin gegessen und die priesen so ein bisschen an, dass alles koscher ist. Und weil ich ein bisschen neugierig bin, ja, ein bisschen frech, habe ich gesagt, wie wollt ihr denn koscheren Wein machen? Das geht wirklich. Da ist ein Rabbi dabei, da gibt man dem Weinstock alle 7 Jahre Zeit, gemäß dem Gebot, zur Ruhe zu kommen. Und das ist nur ein ganz kleiner Ausblick dessen, wie man Wein anbaut. Und da gibt es Vorschriften für viele Dinge. Und dieser plakative Spruch von dem Jeremia, der wurde nicht so einfach geschluckt von den Juden. Sich von den Früchten Babylons zu ernähren, das steht für mich auch für Berührungsängste, die die Juden offensichtlich hatten. Und die kennen wir auch. Ich selber bin in einem Sportverein, das ist natürlich ein weltlicher Sportverein. Und weil es um Kampfsport geht, verbeugt man sich vor dem Beginn. Und ich bin von diesem Verein gewissermaßen begeistert, ich gehe da gerne hin und habe dann auch mal jemanden aus meiner Kirche mitgenommen. Und er zu mir gestern, gehe ich nie wieder hin, sagt er. Sag ich, warum nicht? Sagt er, ich verbeuge mich nur vor Gott. Ja, er hatte nicht ganz Unrecht damit, ne? Aber der ist auch nicht wiedergekommen. Und da merken wir irgendwo, wie eng irgendwo dieser Weg ist. Ja? Für den einen ist das gangbar, für den anderen ist das nicht gangbar. Aber der Jeremia, der hat seinen Leuten noch mehr zugemutet. Nicht nur so eine Verbeugung oder ein Häuschen bauen. Er schreibt nämlich, heiratet und zeugt Kinder. Wählt für eure Söhne Frauen aus und lasst eure Töchter heiraten, damit auch sie Kinder zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Das hat die Juden jetzt vollends erbleichen lassen. Kinderkriegen in Babylon, das hat ja bedeutet, dass Babylon in die jüdischen Stammbäume einzog, in die Ahnentafel, in die Genealogie. Und der Jeremia dachte nicht nur an das Kinderkriegen, der ging noch einen Schritt weiter. Der dachte auch an die Enkel, also deren Väter auch schon in Babylon geboren wurden. Babylon, das in den Namen der Juden eingeht, nicht sehr schmeichelhaft. Aber das ist die Botschaft von Jeremia. Voll einsteigen in die Stadt, das Volk Gottes soll wachsen. Nicht wenige Menschen in Deutschland, und ich kenne welche persönlich, würden sagen, ich glaube, ich kann es nicht verantworten, noch ein Kind hier in die Welt zu setzen. Gott hätte dazu ein klares Ja. Die Frage, Kinder in die Welt zu setzen, darauf hätte er ein klares Ja. Jedes Kind ist ein Beweis, dass Gott diese Welt noch nicht aufgegeben hat. Und Gott wollte in dem Fall, dass die Juden in Babylon zahlenmäßig richtig zulegen. Jeremia möchte, dass die Juden in der Verbannung die richtige Einstellung zu ihrer Stadt bekommen. Und das wäre auch für uns der Schlüssel, um die richtige Einstellung zu unserem Ort, zu unserem Verein, zu unserer Firma zu bekommen. Häuser bauen, gut und schön, Gärten anlegen, prima. Aber das Entscheidende ist, dass mir das geistliche Heil meiner Stadt, meines Landes wichtig ist. Wenn ich die Einstellung habe, die Welt kannst du vergessen, die kann mir gestohlen bleiben. Und wir setzen jetzt mal Firma ein, Verwaltung ein, Schule und so weiter. Dann entferne ich mich von den Gedanken Gottes, die er hat. Rainer hat darauf hingewiesen, wir sind in der Passionszeit, wir bereiten uns auf Ostern vor. Gott hat ja wegen dieser Welt auf seinen Sohn verzichtet. Er hat sie ja nicht aufgegeben. Und solange Gott die Welt nicht aufgibt, dürfen wir das auch nicht. Auch nicht in unseren Gedanken. Ein paar Jahrhunderte später, ein neues Weltreich. Die Macht ging jetzt von Rom aus. Erzählt die Legende folgende Geschichte. Petrus war in Rom gewesen, war verhaftet, war freigekommen. Und er verlässt die Stadt. Dort gibt es Christenverfolgung. Vielleicht, weil er Angst bekommen hat oder nicht wieder verhaftet werden wollte. Und auf dem Weg raus von Rom, auf der Via Appia, eine große Römerstraße, trifft er auf den auferstandenen Christus, auf Jesus. Und Petrus, natürlich überrascht, schaut Jesus an und spricht diese klassischen Worte, Quo vadis Domine, auf Lateinisch, Herr, wohin gehst du? Und Jesus antwortet, Venio iterum crucifigi. Und er guckt dem Petrus in die Augen und im Hintergrund guckt er nach Rom. Das heißt auf Deutsch, Jesus sagt, ich gehe, um mich abermals kreuzigen zu lassen. Und dann kriegt der Petrus so einen Schrecken und wacht innerlich auf, dreht sich um, geht in die Stadt zurück, dient seiner Gemeinde und stirbt letztlich als Märtyrer dort. Bei unserem ersten Text in dem Psalm haben wir gemerkt, man kann es übertreiben mit dem Heimweh, mit der Konzentration auf Vergangenes und so weiter. Auch bei unserem zweiten Text gibt es eine echte Gefahr. Jeremia hatte ja die Juden aufgefordert, sich zu integrieren, sich zu engagieren. Und das haben viele Juden dort auch wirklich gemacht. 70 Jahre nach der Deportation geht eine Prophezeiung von Jeremia in Erfüllung, nämlich sie werden frei, sie dürfen zurück in ihre Heimat. Es gibt ein neues Weltreich, es gibt einen neuen Herrscher, Kyros, dieser besiegt Babylon und erlaubt den Juden die Rückkehr nach Israel. Er unterstützt sogar den Tempelbau. Und was war das Ergebnis? Viele Tausend gingen zurück, aber eine große Menge blieb in Babylon. Die hatten das mit der Anpassung, mit dem Häuserbauen, mit dem sich einbringen, so ernst genommen, dass sie schlichtweg geblieben sind. Es ist also schwierig. Man kann nach links, man kann nach rechts abdriften. Wie macht man es richtig? Anni, du hast in schwierigen Augenblicken immer das richtige Wort. Wie macht man es richtig? Welchen Ratschlag würde uns Jesus geben? Ich denke, einmal würde Jesus uns sagen, ihr seid das Salz der Erde. Dazu seid ihr nicht berufen, dafür kriegt ihr keine Gabe, keine Begabung, das seid ihr. Das ist so. Und egal, wo ich hinkomme, ich bin das Salz, ich übe Einfluss aus. Und wenn ich das nicht tue, dann stimmt was nicht, dann werde ich nämlich auch beeinflusst. Wenn ich meinen Einfluss nicht ausübe, dann werden andere mich beeinflussen und dazwischen gibt es nicht viel. Und ehe wir uns versehen, ist unsere Missionsaufgabe zur Frage unserer eigenen Existenz geworden. Und einen zweiten Tipp habe ich bei Paulus gefunden. Der schreibt im 1. Korintherbrief, im 5. Kapitel, ich habe euch schon einmal geschrieben, dass ihr als Christen nichts mit Leuten zu tun haben sollt, die Unzucht treiben. Damit habe ich freilich nicht alle auf der Welt gemeint, die zügellos leben, habgierig, abergläubisch sind oder stehlen. Ich fürchte, dann müsstet ihr die Welt verlassen. Nein, ich meinte, dass ihr euch von all denen trennen sollt, die sich Christen nennen und trotzdem Unzucht treiben, geldgierig oder abergläubisch sind, Gotteslästerer, Trinker, Diebe. Mit solchen Leuten sollt ihr überhaupt nichts zu tun haben. Das heißt, der Paulus sagt zwar, nach innen könnt ihr euch absondern, aber nicht nach außen. Wir haben es mit einer Welt zu tun, wo Menschen nicht nach unseren christlichen Werten unbedingt leben, wo es manchmal drunter und drüber gehen, aber wenn wir die Begegnung mit denen scheuen würden, ja, dann müssten wir die Welt räumen oder auf eine Säule steigen. Und genau das Gegenteil empfiehlt der Paulus. Er sagt, in der Welt bleiben, sich in der Begegnung mit den Menschen in der Welt bewähren, Kontakte suchen, pflegen, den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche. Es könnten die Christen von morgen sein. Amen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.eghr.de.